das entlastet mich jetzt total für die Predigt, denn nach dieser Musik werdet ihr ohnehin sagen, es hat sich gelohnt, in den Gottesdienst zu kommen. Also sehr entlastend. Ja, das Wetter in der letzten Woche hat uns ja hervorragend vorbereitet auf den Predigttext. Wir werden uns nämlich gleich in die Wüste begeben, gedanklich zumindest. Und es geht mir genauso wie dir, Tim. Ich habe noch nie eine Predigt über diesen Text gehört. Das spricht für den Text, denn dann habt ihr keinen Vergleich. Das fand ich auch sehr gut und mich hat der Text begeistert. Es wird dafür heute einiges zu lesen geben, denn eigentlich ist es nicht ein Text, sondern es sind zwei Texte. Das werdet ihr vermutlich gar nicht merken, weil sie so eng zusammenhängen. Gut, also es gibt einiges zu lesen, aber lesen ist ja auch was Tolles, oder? Ich war vor ein paar Jahren mal beruflich unterwegs und musste unterwegs übernachten, und zwar in der Nähe von Iserlohn. Iserlohn ist nun für wahr nicht der Nabel der Welt, obwohl man natürlich, wenn man im Bayertal wohnt, den Mund vielleicht nicht zu voll nehmen sollte. Aber das, ich glaube, Michael ist der Einzige, der weiß, wo Iserlohn liegt, ne? So nicht weit von Hagen, oder? Ey, ups, oh, Entschuldigung. Iserlohn ist wunderbar. Also das Hotel lag noch außerhalb von Iserlohn. Ich hätte bis dahin nicht gedacht, dass es etwas gibt, was noch weiter außerhalb liegt, aber das gab es. Und ich dachte erstmal, na, herzlichen Glückwunsch, wer hat das denn ausgesucht? Es ging wirklich so ein Schotterweg in den Wald rein. Okay, fühlt sich jemand angesprochen? Gut, wir ignorieren es. Also ich kam aber rein in das Hotel und stellte fest, das war ein Literaturhotel. Wirklich der Hammer. Also der ganze Eingangsbereich war voll mit Bücherregalen. Irgendwo dazwischen fand man so ganz klein die Rezeption. Ansonsten Bücher überall, Sessel, kleine Tischchen mit Lesenlampen. Und als ich in meinem Zimmer ankam, habe ich festgestellt, dass es da ein riesiges Bücherregal voller Bücher gab. Ich fand, das war grandios. So, jetzt geht es mir aber nicht um das Hotel, sondern ums Lesen. Und ich lese wirklich gern die richtig alten Geschichten aus der Bibel, so ganz vom Anfang, ganz alte Texte, denn da werden Lebensgeschichten erzählt. Lebensgeschichten, die man sich kaum spannender vorstellen kann. Und sie sind so ganz ungeschönt. Es geht immer wieder darum, wie Menschen in ihrem Leben Gott begegnet sind und wie sie ihr Leben aus der Beziehung zu Gott heraus verstehen. Sehr spannend und wie gesagt, sehr ungeschönt. Und in so eine Lebensgeschichte möchte ich jetzt gleich mit euch hineinschauen. Wir werden uns dann den Text abschnittweise ansehen, aber den Anfang würde ich euch gerne erzählen, damit es nicht ganz so viel zu lesen gibt. Es geht los in 1. Mose 16. Eben, und den Anfang werde ich euch erzählen. Das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte, eine archaische Geschichte und eine tragische Geschichte. Und die erste tragische Gestalt darin ist Sarai, die Frau von Abraham. Die beiden sind besser bekannt unter den Namen Sarah und Abraham. Die wurden später nochmal umbenannt, nachdem Gott nochmal den Bund mit ihnen bestätigt hat. Und ich werde meistens auch diese bekannteren Namen verwenden, wenn ich nicht gerade direkt im Text bin. Sarah ist kinderlos. Das ist an sich dramatisch und schmerzlich genug, aber es war damals ein ungleich größeres Problem als heute. Es war für eine Frau schlichtweg eine Katastrophe. Sie hatte eigentlich keinen Platz in der Gesellschaft, sie hatte keinen richtigen Platz in der Familie. Und jetzt kommt ihr diese merkwürdige Idee. Sie sagt zu ihrem Mann Abraham: Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Wie jetzt? Dass Abraham durch eine andere Frau einen Sohn bekommt, ist ja denkbar. Aber wieso bekommt Sarah einen Sohn durch eine andere Frau? Jetzt ist die Idee nicht ganz so merkwürdig zu der Zeit, wie sie uns heute vorkommt. Es gab damals für diese Situation der kinderlosen Ehe gesetzliche Regeln im Raum Syrien, Palästina, in denen genau das vorgesehen ist. Es gab eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder der Mann nimmt sich eine Nebenfrau, ganz legitim. Oder, zweite Möglichkeit, die Frau gibt ihrem Mann ihre Leibsklavin. Das ist kein ungewöhnlicher Weg. Genau diesen Weg wählt dann übrigens zwei Generationen später auch Rahel, die Frau von Jakob. Auch sie war zuerst kinderlos und hat ihrem Mann gesagt: Geh zu meiner Magd Bilha, damit sie auf meinem Schoß gebäre und ich durch sie zu Kindern komme. Das war also gängige Praxis. Die Sklavin bekommt ihr Kind auf dem Schoß der Herrin und dann gilt dieses Kind als Kind der Herrin. Das heißt jetzt aber für Abraham, Sarah und Hagar, wir haben da nicht einfach nur eine Dreiecksgeschichte, sondern wir haben eine Dreiecksgeschichte mit einem gewaltigen sozialen Gefälle. Wer ist denn jetzt eigentlich diese Sklavin, diese Magd, von der hier die Rede ist? Was wir erfahren, ist ihr Name Hagar und wir erfahren, dass sie eine ägyptische Sklavin ist. Und das Wort, das hier für die Sklavin benutzt wird, bezieht sich immer auf die persönliche Sklavin der Frau. Es gibt kein Wort davon, was sie von der Aktion hält. Danach wurde offenbar nicht gefragt. Und sie hat gar keine andere Wahl, als mitzumachen. Jetzt wird nicht nur, wie seit Jahren, ihre Arbeitskraft ausgebeutet. Jetzt wird auch noch ihr Körper ausgebeutet. Und Abraham, auf die Idee mit der Nebenfrau ist er nicht gekommen. Die Initiative geht hier von Sarah aus. Über Abraham heißt es lapidar, und Abraham hörte auf Sarah. Oder in einer anderen Übersetzung, und Abraham gehorchte Sarah. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Abraham muss immer das letzte Wort haben. Ja, Liebling. Also Initiative hier bei der Sarah. Und jetzt schauen wir mal genauer in den Text hinein. Und Abraham ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie aber merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in die Arme gelegt und nun, da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, sieht sie auf mich herab. Der Herr richte zwischen dir und mir. Darauf sagte Abraham zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Da demütigte Sarai sie, sodass sie, Hagar, vor ihr floh. Eine Dreiecksgeschichte mit Gefälle. Ja, es zieht sich durch, aber jetzt mit umgekehrtem Vorzeichen. Hagar wird schwanger und sieht jetzt ihrerseits von oben auf Sarah herab. Und das macht Sarah enorm zu schaffen. Sie empfindet das als Unrecht. Und dieses Wort Unrecht, das hier benutzt wird, meint nicht so ein juristisch einklagbares Recht, Unrecht, sondern hier geht es um die vielen kleinen Nadelstiche, die das Leben schwer machen. Beim Lesen stocke ich eigentlich erstmal und denke, Sarah, was ist das denn? Warum soll denn das Unrecht jetzt deinen Mann treffen? Geht's noch? Das Ganze war deine Idee. Und dann als letzte Waffe auch noch Gott ins Spiel bringen, so als Joker. Er soll richten zwischen dir und deinem Mann. Also ein bisschen merkwürdig finde ich das schon. Und in Abrahams Haut möchte ich da eigentlich auch nicht stecken. Er selbst scheinbar auch nicht. Ihm fällt gar nichts anderes ein, als die Verantwortung ganz schnell an Sarah zurückzugeben. Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mach mit ihr, was du willst. Rechtlich ist das völlig in Ordnung. Hagar ist ja Sarahs Leibsklavin. Abraham ist die Verantwortung erfolgreich wieder losgeworden, die alte Ordnung ist wiederhergestellt. Aber so ein richtiges Glanzstück in Sachen Familienleben ist das nicht gerade, oder? Eigentlich gibt es bis hierher nur tragische, traurige, verbitterte Gestalten. Da ist Hagar, die bis zum Letzten ausgenutzt, die benutzt wird. Da ist Sarah, die das Drama ihrer Kinderlosigkeit nicht aushält. Und da ist Abraham, der es angesichts dieser verworrenen Beziehung irgendwie nur noch falsch machen kann und total hilflos aussieht. Aber trotzdem, sie können einem alle drei leid tun, aber sie sind ja nicht nur Opfer ihrer Lebensgeschichte. Sie machen sich auch aktiv das Leben gegenseitig schwer. Abraham zieht sich aus der Verantwortung und sagt seiner Frau, mach du mal. Sarah benutzt ihre Magd und kennt kein Erbarmen mit ihr, sie demütigt sie. Und Hagar versucht, sobald die Situation es zulässt, den Spieß umzudrehen und stellt sich über Sarah. Ich finde, jetzt wird es eigentlich mal höchste Zeit, dass Gott allen den Kopf wäscht und Klartext redet. Mir würde jedenfalls zu jedem der drei einiges an Kritik einfallen. Und vielleicht wäre es an der Zeit, Gott zu sagen, dass er sich seine Pläne mit Abraham lieber doch noch mal gründlich überlegen soll. Aber im Text findet sich kein einziges Wort der Verurteilung, kein einziges Wort der Kritik. Das heißt jetzt nicht, dass Gott das alles gut findet oder dass ihm das Verhalten egal ist. Aber seine Geschichte mit diesen Menschen, mit diesen unvollkommenen Menschen, mit fehlerhaften Menschen geht weiter. Was für ein Glück. Und wie gut, dass die Bibel sich nicht scheut, genau das zu erzählen. Heldengeschichten von tadellosen Menschen würden mir für mein Leben jedenfalls nicht besonders weiterhelfen. Für Hagar ist die Situation nun aber gänzlich unerträglich geworden. Sie flieht. Hier könnte es jetzt nochmal so eine schöne Wendung geben, oder? So, Hagar macht sich auf den Weg in die Freiheit oder so. Aber so einfach ist das nicht. Klingt gut, aber dieser Weg in die Freiheit ist für Hagar erstmal ein Weg in die Wüste. Eine schwangere, rechtlose Frau ohne irgendeinen gesellschaftlichen Status, ohne irgendeine Unterstützung allein in der Wüste, das klingt aussichtslos. Aber der Engel des Herrn fand sie an einem Brunnen in der Wüste, an dem Brunnen auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin auf der Flucht vor Sarai, meiner Herrin. Es ist nicht so ganz klar, was es mit diesem Engel auf sich hat. Hier steht eigentlich der Bote Gottes und meistens wird das mit Engel übersetzt. Aber ich glaube, wichtig ist hier nicht, wie wir uns diesen Engel vorstellen. Wichtig ist, auf das zu hören, was er sagt, und das lohnt sich. Und das geht schon los mit dem allerersten Wort, das er sagt: Hagar. Sarah und Abraham haben diesen Namen nicht benutzt. Kein einziges Mal erfährt man, dass sie ihre Sklavin, ihre Magd, mit Namen angesprochen hätten. Kommt nicht vor. Da heißt es: Geh doch zu meiner Magd, ich habe dir meine Magd in die Arme gelegt. Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Wird Hagar da überhaupt als eigene Person gesehen? Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, dass man austauschbar ist, ein Objekt ist, ein Werkzeug. Ich denke, dass das ziemlich genau das ist, was die Hagar erlebt hat. Austauschbar. Ja, dieses Gefühl, Hauptsache ich funktioniere, das kennen wir vielleicht, wenn auch hoffentlich in abgeschwächter Form auch. Hauptsache ich funktioniere, wer ich bin, was ich will, was ich fühle, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache ich funktioniere. Aber hier wird aus der namenlosen Sklavin ein Mensch mit einem Namen. Hier wird sie jetzt als Person wahrgenommen. Das gibt ihr die Würde zurück. Für Gottes Boten ist Hagar nicht namenlos. Für Gott ist sie nicht namenlos. Für Gott bist du nicht namenlos. Und dann stellt der Bote Gottes, der Hagar, zwei wichtige Fragen. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Ich hatte beim Lesen den Eindruck, das ist ein Engel mit Seelsorgeausbildung. Er fragt nach der Vergangenheit, er fragt nach den Zielen, nach der Zukunft. Antworten kann sie in dieser Situation aber tatsächlich nur auf die Frage nach dem Woher. Das weiß sie, woher sie kommt, was ihre Vergangenheit ist. Ich bin auf der Flucht, nur weg von hier. Den Blick für das Wohin, den Blick für ein Ziel, eine Perspektive für ihr Leben, wie und wo es weitergehen kann, den hat Hagar nicht. Nicht mehr oder noch nicht, aber in dieser Situation jedenfalls keinerlei Perspektive. Aber wenn nun schon ein Bote Gottes da ist, vielleicht weiß der dann ja was über das Wohin. Ja, dazu hat er etwas zu sagen, aber das klingt erstmal nicht richtig gut. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehr wieder um zu deiner Herrin und beuge dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie wegen der großen Menge nicht zählen kann. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird gegen alle und die Hand aller wird gegen ihn sein und allen seinen Brüdern wird er sich vors Gesicht setzen. Ich finde, der Text geht nicht so richtig gut runter. Erstmal stilistisch ist das nicht so doll. Dreimal und der Engel des Herrn sprach zu ihr. Aber es ist wichtig, dass er dreimal spricht, dass es diese Wiederholung gibt. Denn er hat drei verschiedene Dinge zu sagen. Dreimal spricht hier der Bote Gottes. Und Hagar schweigt. Was soll sie dazu sagen? Sie ist auf der Flucht, weil sie ihr bisheriges Leben einfach nicht mehr aushält. Und der Engel schickt sie zurück. Was soll das denn? Dazu fällt ihr nichts mehr ein. Gut, realistisch gesehen muss man natürlich sagen, dass Hagar als rechtlose Frau allein in der Wüste keine wirkliche Überlebenschance für sich und ihr Kind gehabt hätte. Aber von einem Boten Gottes hätte ich in ihrer Situation ehrlich gesagt mehr erwartet. Endlich Freiheit. Aber doch nicht zurück in die Abhängigkeit und in die Demütigung. Aber der Engel spricht ja nochmal und er gibt ihr eine riesige Verheißung. Er spricht ihr einen Segen zu, den sonst nur die Stammväter, die Patriarchen zu hören bekommen haben. Ihre Nachkommen sollen zahlreich sein. Und Hagar schweigt. Was soll sie dazu sagen? Vielleicht ist das eine Nummer zu groß für ihre ganz konkrete Not, für ihre jetzige Ausweglosigkeit. Vielleicht ist es zu weit weg von allem, was sie sich vorstellen kann. Aber ich denke, dass zumindest bei ihr angekommen ist, dass ihr hier ein Segen zugesprochen wird, ihr der unfreien, ausgenutzten und übersehenen Frau. Und dann spricht der Engel noch einmal und jetzt wird es konkret. Jetzt spricht er sie in ihrer ganz konkreten, momentanen Situation an, in der er sie gesehen hat. Sie wird einen Sohn bekommen. Und was für einen? Wobei, diese Beschreibung würde ich ehrlich gesagt mit gemischten Gefühlen hören. Er soll Ismael heißen, wunderbar, das heißt Gott hört, Gott erhört. Das ist natürlich ein toller Name und eine tolle Zusage, die darin steckt. Aber dein Sohn wird sein wie ein Wildesel. Ich weiß nicht, das muss doch nun wirklich nicht sein, oder? Die Übersetzungen wissen offenbar nicht so genau, was denn dieser Wildesel ist. Viele nehmen an, das ist so ein Onager. Der ist gar nicht so sehr bekannt, den gibt es selten in Tierparks. In der Wilhelma gibt es Onager, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das Typische für den Onager ist nämlich, dass man den eigentlich nicht einfangen kann. Der lässt sich absolut nicht zähmen, es ist ein durch und durch freies Tier. Und darin steckt dann doch wieder eine Verheißung, nämlich, dass die Freiheit, die Hagar eigentlich gesucht hat mit ihrer Sohn, jetzt zugesagt wird für ihren Sohn. Und jetzt, erst jetzt passiert's, Hagar antwortet. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, ich habe dem nachgeschaut, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass ein Mensch Gott einen Namen gibt. El-Roi, Gott des Sehens oder Gott, der mich sieht. Und die Hagar gibt Gott damit einen Namen, der mit ihrem eigenen Leben verbunden ist. Einen Namen, der ausdrückt, wie sie Gott jetzt in ihrem Leben erlebt hat. Das ist keine abstrakte Namensnennung, das ist nichts Philosophisches. Das ist Ausdruck der Beziehung zwischen ihr und Gott. Hagar hat erlebt, dass Gott ihre Rollenfestlegung auflöst und durchbricht. Sie ist für ihn nicht ein namenloser, übersehener Mensch. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein angesehener Mensch, angesehen von Gott. Und als angesehener Mensch, als von Gott angesehener Mensch, wird sie handlungsfähig. Und das, was sie tut, ist Gott loben. Gott loben dafür, dass er sie sieht, dass er sie wahrnimmt in ihrer schlimmen, ausweglosen Situation. Ich habe mir mal vorgestellt, ich könnte diese Geschichte verfilmen und hätte so richtig freie Hand. Ich würde jetzt allmählich aufs Happy End zusteuern. Gut, Geigen im Hintergrund müssten es in der Wüstenszenerie vielleicht nicht sein, aber so, dass jetzt ein gütiger, reicher und natürlich schöner Nomadenfürst am Horizont auftaucht, sich in Hagar verliebt und alles wird gut, das könnte mir schon gefallen. Ah ja, und alle müssten sich natürlich versöhnen und sind bis an ihr Lebensende beste Freunde. Aber so ist vielleicht Hollywood, aber so ist nicht das Leben. So ist auch nicht unser Leben. Wir kennen selbst ja auch genug und manchmal mehr als genug solcher Wüstensituationen. Nicht die gleiche Situation wie Hagar, aber Situationen, in denen wir wirklich nicht weiter wissen. Situationen, in denen wir uns ausgenutzt fühlen und keine Perspektive haben. Und leider ist es nicht immer so, dass sich einfach mit einem Fingerschnippen alles auflöst und wieder in Ordnung kommt. Es gibt nicht immer das schnelle Happy End, das uns rundum zufrieden im Sonnenschein sitzen lässt. Aber wenn wir in den Schwierigkeiten und in der Not entdecken, Gott nimmt mich wahr, Gott sieht mich, dann verändert sich trotzdem alles. Hagar jedenfalls geht nun erstmal zurück zu Abraham und Sarah und bekommt ihren Sohn Ismael.
Und trotzdem, es ist nicht die gleiche Situation. Es ist nicht alles beim Alten. Hagar hat diese umwerfende Erfahrung gemacht. Der Herr ist der Gott, der mich sieht. Eigentlich würde einem ja so eine Wüstenerfahrung im Leben reichen. Aber nachdem Sarah dann doch noch einen eigenen Sohn bekommen hat, den Isaak, hängt der Haussegen bzw. der Zeltsegen bei Familie Abraham erst so richtig schief. Und Sarah setzt sich für die Interessen ihres Sohnes ein. Eine fürsorgliche Mutter, eine verantwortungsbewusste Mutter, ganz realistisch, ganz vernünftig und ganz unbarmherzig der Hagar gegenüber. Und sie fordert von Abraham, vertreib diese Sklavin und ihren Sohn, denn es darf der Sohn dieser Sklavin nicht mit meinem Sohn Isaak erben. Voller Fürsorge für den eigenen Sohn. Aber da ist es wieder, vertreib diese Sklavin, der Sohn dieser Sklavin darf nicht erben. Eigentlich möchte ich der Sarah zurufen, Mensch Sarah, guck sie dir doch mal an, das ist Hagar, das ist nicht einfach diese Sklavin. Sieh sie dir doch einmal als Person an. Aber es geht anders weiter. Da stand Abraham früh am Morgen auf, er nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und gab es Hagar. Dann legte er das Kind auf ihre Schulter und schickte sie fort. Sie aber ging umher in der Wüste von Beersheba. Als aber das Wasser aus dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und setzte sich gegenüber, etwa einen Bogenschuss entfernt, denn sie dachte, ich kann den Tod des Knaben nicht mit ansehen. So saß sie ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Hagar wird als Alleinerziehende in die Wüste geschickt. Und ihr wird eine schwere Last auf die Schulter gelegt. Der Vater, Abraham, legt ihr die Last, legt ihr das Kind als Last auf die Schulter und schickt sie fort. Er gibt ihr zwar das Nötigste für die Reise, einen Schlauch voll Wasser und eine Portion Brot. Aber was ist das angesichts einer Wanderung hinein in die Wüste? Wohin soll sie denn überhaupt reisen? Mit dem bisschen Versorgung für zwei Personen wird sie nicht weit kommen. Ein realistisches Reiseziel kann es für sie eigentlich nicht geben und eine Lebensperspektive hat sie jetzt endgültig auch nicht mehr. Eine absolut hoffnungslose Situation. Wir erfahren hier übrigens auch nichts darüber, ob Hagar sich jetzt an ihre Gotteserfahrung erinnert hat oder ob sie gebetet hat. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass sie weint, dass sie in Not ist, dass sie das Kind von sich wirft und das Elend nicht mehr mit ansehen kann. Und Gott? Gott hört. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel des Herrn rief Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört, dort, wo er liegt. Steh auf und nimm den Knaben an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Dann öffnete Gott ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen, ging und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott aber war mit dem Knaben. Erinnert ihr euch an die Bedeutung des Namens Ismael? Gott hört, Gott erhört. Hier wird es deutlich. Gott wird aufmerksam auf die Not, er sieht sie an. Und er hilft nicht mit warmen Worten. Er hilft direkt und absolut unspektakulär. Es geschieht nichts Außergewöhnliches, es kommt keine Fee und erfüllt drei Wünsche. Die Wüste beginnt nicht zu blühen, es passiert viel weniger. Oder vielleicht müssen wir sagen, es passiert viel mehr, denn Gott redet. Hier redet er durch einen Boten, durch einen Engel, der das Entscheidende sagt, steh auf. Hagar hat sich zum Sterben hingelegt, sie ist am Ende ihrer Kräfte, sie hat aufgegeben. Sie ist wie zur völligen Passivität verdammt. Und das ist nicht das Ende, denn Gott sagt, steh auf. Und der Hagar werden die Augen geöffnet und sie sieht etwas, was schon vorher da war, einen Brunnen oder hier in der Wüste vermutlich eher so eine eingefasste Wasserquelle, die man tatsächlich leicht übersehen kann. Hagar kann ihren Wasserschlauch wieder füllen, sie kann trinken, sie kann ihrem Sohn zu trinken geben. Sie kann wieder für sich sorgen, sie kann wieder Verantwortung übernehmen. Und Gott hilft ihr, indem er die Augen dafür öffnet, wo es Hilfe gibt. Er hilft mit den Gegebenheiten und in den Gegebenheiten, in denen Hagar sich jetzt gerade befindet. Vielleicht begegnet uns das auch viel öfter, als uns bewusst ist. Vielleicht warte ich manchmal auf was ganz Spektakuläres, wenn Gott eingreifen soll. Und ich übersehe, wo Gott mir in meinem Alltag ganz unauffällig mit seiner Hilfe beisteht oder mir zeigt, wo Hilfe zu finden ist. Für Hagar und Ismael geht es weiter. Aber ist das nun ein Happy End? Ja und nein. So richtig, wie ich es mir wünschen würde, eigentlich nicht. Nein, es ist nicht so, dass alles Schlimme, was Hagar erlebt hat, plötzlich ungeschehen ist, dass es an ihr abperlt und vergessen ist. Es ist nicht so, dass alle Verletzungen plötzlich geheilt sind. Es bleibt dabei, dass Hagar den Kürzeren zieht, Sarah bekommt Abraham ganz und Hagar geht leer aus. Oder, um es mit Abba zu sagen, the winner takes it all. Solche Wüstenerfahrungen wünschen wir uns nicht. Aber ich will mir von Hagars Lebensgeschichte Mut zusprechen lassen. Mut, in Wüstenzeiten zu klagen. Mut, weil Gott mitten in der Wüste begegnen kann. Mut, weil wir in der Not nicht allein sind. Und Mut, weil Gott mich ansieht, weil ich ein angesehener Mensch bin. Und dann will ich es mir gefallen lassen, wenn Gott mir sagt, steh auf. Ich will es mir gefallen lassen, dass Gott mir die Augen dafür öffnet, wo es Hilfe gibt. Und ich will darauf vertrauen, dass Gott sich in der Wüste finden lässt. Amen.